vom einstmals größten Fischereihafen Europas, Zügen voller Betrunkener und einem mehr als fragwürdigen Namensgeber. In der 10. Folge von der Weefree Dramcast widmen wir uns der Geschichte der Stadt Wick und seiner Paltney-Brennerei. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Weefree Dramcast. Ich bin Philipp und diesmal geht es nicht nur um eine Brennerei, sondern um die Geschichte einer ganzen Stadt. Und wie schon gesagt, in dieser Stadt gibt es also eine Brennerei und diese Brennerei ist die Paltney-Brennerei und den Whisky, den diese Brennerei herstellt, das ist der sogenannte Old Paltney. Und passend dazu kann der Begleitdram für diese Folge natürlich nur der Standard Old Paltney sein, nämlich der 12 Jahre alte Old Paltney. Den gibt es für 30 Euro auch, glaube ich, in dem einen oder anderen gut sortierten Supermarkt zu kaufen. Und es ist einer von diesen ganz typischen Einsteiger-Whiskys. 40%, gut zu trinken, nicht aufdringlich, nicht zu anstrengend und jetzt nicht unbedingt wirklich ein großes Aroma-Feuerwerk in dem Sinne. Aber für 30 Euro einfach ein guter, solider Standard-Whisky. Gut, habt ihr ihn euch eingeschenkt? Alles klar, dann können wir jetzt loslegen. Also, Wick, die Stadt, um die es heute geht, liegt im Norden Schottlands und die Paltney-Brennerei, die sich in dieser Stadt befindet, war bis 2012 die nördlichste Brennerei Schottlands. Und die regelmäßigen Podcast-Hörer unter euch und die Kenner, die werden natürlich jetzt sofort hellhörig und sagen, Moment, eine der nördlichsten Städte Schottlands? Da haben doch bestimmt die Wikinger was mit zu tun. Und in der Tat, genau so ist es, Wick ist nordisch und heißt Bucht. Da hat sich also sprachlich vom nordischen Namen Wick, V-I-K für Bucht, zum heutigen Stadtnamen Wick, W-I-C-K, so gut wie überhaupt nichts getan. Da ist man also sehr ursprünglich geblieben sozusagen. Also den Namen hat die Stadt von den Wikingern, denn die Wikinger hatten hier schon 1000 nach Christus eine Siedlung und einen Hafen, um hier Handel zu betreiben und weil sie eben einen Posten dort auf der Insel haben wollten, dass sie nicht immer so eine weite Anreise haben, wenn sie mal wieder rauben und brandschatzen wollen. Das ist ja auch verständlich. Da ist man einfach direkt schon vor Ort. Okay, aber diese ganz frühe Geschichte, die soll uns heute mal gar nicht interessieren. Wir fangen so zu Beginn des 19. Jahrhunderts, um genau zu sein, 1807 an. Wenn man sich nämlich mal geografisch die Karte von Wick anguckt, dann sieht man, dass die heutige Stadt durch einen Fluss geteilt ist, den Wick River. Der fließt im Prinzip genau einmal in der Mitte von links nach rechts durch und dann gibt es einen oberen Stadtteil und einen unteren Stadtteil. Und bis 1807 gab es im Prinzip eigentlich nur diesen oberen Stadtteil, weil es nämlich noch keine Brücke gab über diesen Fluss. Diese Brücke wurde 1807 errichtet und an der Südseite, da wo heute auch noch der Hafen sich befindet, wurde ein Hafen errichtet. Und weil man jetzt so schön von dieser Nordseite auf die Südseite direkt zum Hafen gekommen ist, haben sich dort immer mehr Fischer niedergelassen. Und so wurde aus dem kleinen, beschaulichen Wick im Laufe der Jahre relativ schnell die Welthauptstadt des Heringsfangs und des Heringshandels. In dieser Zeit sollen im Hafen von Wick bis zu 800 Schiffe gelegen haben und dort Heringe gefangen haben. Und von dort wurden natürlich diese Heringe dann in die ganze Welt verkauft. Und das muss man sich wirklich mal überlegen. Wick ist ungefähr 3,5 Quadratkilometer groß heute und hat heute 7000 Einwohner. Zu der Zeit ungefähr waren es schon locker 10.000 Einwohner, die in dieser Stadt lebten, aber eben ja nicht auf der Fläche, die die Stadt heute hat, sondern nur im nördlichen Teil. Also da schon jede Menge Leute auf engstem Raum. Hinzu kamen dann noch 800 Schiffe, die in diesem Hafen lagen. Also wenn ihr da mal Bilder googelt, Hafen von Wick um diese Zeit, das sieht unglaublich aus, wie viele Schiffe da stehen. Der ganze Hafen ist voll, überall türmen sich die Fässer. Man denkt, es sind Whiskyfässer, aber sind natürlich Heringsfässer. Und in der Tat war es so, dass dieser Hafen einer der größten Europas war und sich in den nächsten Jahren wirklich auch zum größten Fischereihafen Europas entwickelte. Um 1800 ist die Stadt also mittlerweile schon so groß, dass sie aus allen Nähten platzt und man die Stadt erweitern muss. Und weil es ja sowieso schon diese Brücke gibt, die in den Süden führt und im Süden der große Hafen liegt, wo sowieso 90% aller Einwohner dieser Stadt arbeiten, plant und errichtet man den neuen Stadtteil einfach direkt gleich hier und nennt ihn Pulteney Town. Warum gerade Pulteney Town? Nun, Sir William Pulteney war der Governor of the British Fishery Society, Abgeordneter im House of Commons, also im Unterhaus, und einer der einflussreichsten Menschen in Großbritannien zu seiner Zeit. Und dieser Sir William Pulteney, der hatte eigentlich erst den Hafen und die ganze Stadt als eine Fischereiplanstadt in Auftrag gegeben. Und in seinem Andenken, zu seinen Ehren sozusagen, hat man diesen neuen Stadtteil Pulteney Town getauft. Und vielleicht noch eine kleine Side-Note für all die Ingenieure und Bauunternehmer unter euch. Mit der Umsetzung dieser Fischereiplanstadt, die ja Herr Pulteney in Auftrag gab, wurde Thomas Telford betraut. Und Thomas Telford gilt ja heute als weltweit einer der Begründer des Bauens unter modernen Hilfsmitteln und somit eigentlich der modernen Bauingenieurskunst. Und eingangs habe ich es schon bemerkt, jetzt müssen wir uns über diesen Herrn Pulteney mal unterhalten. Ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, Sir William Pulteney war einer der einflussreichsten. Und warum war er so einflussreich? Weil er eben einer der reichsten, in manchen Quellen habe ich sogar gelesen, er war der reichste Brite seiner Zeit. Und da kann man sich dann schon mal die Frage stellen, wie ist man zu dieser Zeit so reich geworden? Ja, durch Handel. Und im Handel waren die Briten zu der Zeit ja sehr stark. Und unser Sir William Pulteney hatte irgendwie eine gute Nase für Investments. Und sein Investment war im neu erschlossenen Kontinent Amerika. Und es gibt heute noch einige kleine Städte dort, wo er Siedlungen gekauft hat, die wirklich auch nach ihm benannt sind. Also da gibt es noch ein Pulteney und ein Caledonia und so weiter. Und hier ist er eben zu erheblichem Reichtum gekommen. Zum einen durch den Anbau oder durch die Inhaberschaft von Tabakplantagen, die natürlich durch Sklaven betrieben wurden. Und das Einzige, was noch lukrativer war als der Handel mit von Sklaven hergestellten Tabak, war der Handel mit den Sklaven selbst. Und es ist einfach nachweislich so, dass Sir William Pulteney zu seinem Reichtum und dadurch zu seinem großen Einfluss, den er hatte, durch den Sklavenhandel gekommen ist. Und dass man zu dieser Zeit einen Stadtteil nach ihm benennt, weil er eben mit seinem Geld, das er dort gemacht hat, und seinem Einfluss, den er dort erlangt hat, diesen Hafen gebaut hat und diesen Menschen dort zu Arbeit und auch ein Stück weit Reichtum verholfen hat, kann man irgendwie verstehen. Aus der heutigen Zeit ist es, wie ich finde, zumindest fragwürdig oder wenigstens erwähnenswert. Und es ist einfach so, dass aufgrund seiner Bedeutsamkeit zu seiner Zeit viele Straßennamen oder Brücken oder ähnliches nach ihm benannt sind. Und das ist hier und da, zum Beispiel in Bath, einer Stadt, wo er sehr umtriebig war, wo er, glaube ich, auch ein paar Häuser hatte und lange gewohnt hat, dass dort jetzt immer mehr Stimmen lauter werden, um Straßen oder Monuments, die nach ihm benannt sind, eben umzubenennen. Ein sehr schwieriges Thema, ein sehr wichtiges Thema, über das man sich unterhalten muss, aber für das natürlich nicht mein Podcast da ist. Aber wie gesagt, es ist mindestens erwähnenswert. Okay, also wie gesagt, diese Stadt Wick platzt aus allen Nähten, ist riesengroß geworden in kürzester Zeit, weil dort eben der Heringshandel so boomt und ein neuer Stadtteil sogar erschlossen wird, weil gar kein Platz mehr ist für die ganzen Leute, die dort wohnen und arbeiten. Und irgendwann stellt man sich so die Frage, sag mal, wir arbeiten hier wie die Bekloppten und ne, Fischer ist jetzt auch nicht der allereinfachste Job. Wir haben gar nichts Anständiges zu trinken. Es gibt hier nicht mal eine ordentliche Brennerei. Was ist denn hier los? Und der gute James Henderson, der so ungefähr 20 Kilometer entfernt in Stamster ein illegaler Brenner, ein Schwarzbrenner war, der also wusste, wie es funktioniert, der hat sich 1826 gedacht, das ist sowas für mich. Seit 3 Jahren, ihr erinnert euch, 1823 gab es den Excise Act, die Legalisierung der Whiskybrennerei. Und da hat sich der gute James 2-3 Jahre später gedacht, Mensch, da gehe ich doch mit meinen Brennerkenntnissen, die ich mir als Schwarzbrenner jetzt angeeignet habe, rüber nach Wick. Das ist eine riesengroße Stadt, das sind Fischer, die arbeiten schwer, die brauchen was Gutes zu trinken. Ich weiß, wie es geht. Ich gehe jetzt darüber, mache eine Brennerei auf und brenne den Bewohnern von Wick den Whisky, den sie für ihre schwere Arbeit brauchen. Gesagt, getan. Er geht nach Wick und gründet in diesem neu errichteten Stadtteil Pulteney Town die sogenannte Pulteney Distillery. Und der Whisky, den er dort herstellt, das ist genau der Whisky, den Fischer brauchen. Einen rauchigen, schweren, kräftigen Whisky, der sich vor so einem heutigen Islay-Whisky überhaupt nicht verstecken brauchte und den die Fischer vor Ort einfach geliebt haben. Und in Wick wird die Fischerei immer wichtiger, immer größer und mit ihr natürlich auch die Stadt. Zur Hochzeit sollen in Wick 20.000 Einwohner gelebt haben und dazu kamen dann ungefähr noch 5.000 Hilfsarbeiter. Und im Hafen lagen sage und schreibe 1.000 Fischerboote, die dort jeden Tag ihre Arbeit verrichtet haben. Und wenn man sich so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt, sehr harte Arbeit, nicht wirklich gute Bezahlung, viele Leute auf engstem Raum, das klingt schon nach Schwierigkeiten und das klingt auch so ein bisschen nach wildem Westen im kleinen, beschaulichen Nordschottland. Und der Vergleich mit Amerika ist an der Stelle gar nicht so schlecht, weil auch wie in Amerika dann auf diesen ganzen Stress sozusagen und auf diese ganzen Probleme eine Prohibition folgte. 1922 gab es nämlich eine Volksabstimmung darüber, ob Wick eine sogenannte Dry City werden sollte. Und in der Tat haben sich bei dieser Abstimmung 62% dafür entschieden, dass es in Wick keinen Alkohol mehr gibt. Und das ist bemerkenswert für die Zeit, weil diese Prohibition in Wick auch sehr, sehr lange anhielt. Und ich habe dann so in meinen Recherchen ein Interview gefunden, wo sich ein alter Mann dazu geäußert hat, der eben zu dieser Zeit gelebt hat, wie das so war damals und wie es überhaupt zu dieser Prohibition kam und wie das Leben so in dieser Zeit war. Und er hat dann so gesagt, naja, eigentlich diese Prohibition war vor allem angetrieben und intendiert von den Frauen der Fischer. Und im ersten Moment, als ich das so gelesen habe, dachte ich, Junge, Junge, das ist aber eine ganz schön krasse sexistische Aussage, sozusagen sowas wie die Prohibition. Ja, da waren die Weiber schuld, die sich die ganze Zeit nur beschwert haben, dass die Männer was getrunken haben und dass sie sich das gut haben gehen lassen. So, das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn man das so weiterliest, ist es ganz gut nachvollziehbar. Denn das Problem war, dass diese Fischer nur ein- oder zweimal im Jahr Geld bekommen haben. Das ist ja so eine Saisonarbeit und dann fährt man irgendwie raus und geht fischen und dann kommt man zurück. Ich weiß nicht, wer von euch mal diese D-Max-Dokus, der härteste Job der Welt, geguckt hat. Wenn dann die Krabbenfischer oder so nach Alaska fahren oder Eisfischer oder keine Ahnung. Also die kriegen ja auch immer nur Geld, wenn sie zurückkommen und dann ihre ganzen Fänge verkaufen. Und so ähnlich war das wohl damals auch. Also die Fischer haben nur ein- oder zweimal im Jahr ihr Gehalt bekommen. Und dieses Gehalt haben sie natürlich an einem Ort bekommen, wo man viele Leute versammeln konnte. Und wo war das? In Schottland? Genau, im Pub. Das heißt, die Männer sind in den Pub gegangen und ihr könnt euch das schon vorstellen, wenn die dann an diesem Tag aus dem Pub nach Hause gekommen sind, war von ihrem Jahresgehalt nicht mehr so richtig viel übrig. Dann haben die das nämlich einfach vor Ort in Alkohol umgewandelt und fast komplett dagelassen. Und das hat in der Tat dazu geführt, dass es den Leuten trotz ihrer Arbeit dort gar nicht mal so gut ging. Und das hat vor allem die Frauen, die das ausbaden mussten, nämlich zum einen die besoffenen Männer die ganze Zeit und zum anderen, dass sie dort in richtig ärmlichen, unschönen Verhältnissen leben mussten und dass ihre dämlichen Männer dann auch noch das bisschen Geld, was sie verdient haben, an dem einen Tag, an dem sie das Geld bekommen haben, versoffen haben, dass die sich da aufgeregt haben, kann ich absolut nachvollziehen. Und die haben sich nicht so nur aufgeregt, sondern die haben wirklich Demos organisiert, sind also wirklich gesammelt auf die Straße gegangen und haben für diese Prohibition demonstriert. Und das hat dazu geführt, dass es 1922 eben diese Umfrage gab, diese Volksbefragung. Und dort haben dann eben 62% wirklich auch für die Prohibition gestimmt. Und damit war klar, gut, Wake ist ab heute eine sogenannte Dry City. Hier gibt es keinen Alkohol mehr. Auf der einen Seite ist das natürlich total toll. Kein Alkohol mehr heißt, es gibt nicht mehr so viele Probleme, es gibt nicht mehr so viele Schlägereien und die Männer versaufen nicht mehr ihr Geld so schnell an einem Ort, an dem Tag, an dem sie es verdient haben. Auf der anderen Seite bedeutet natürlich kein Alkohol auch, es gibt kein Alkohol mehr in der Stadt, was die Männer auch schade finden, weil die wollen ja trotzdem nicht ihr ganzes Geld versaufen, aber vielleicht ein bisschen was davon. Aber jetzt können sie überhaupt nichts mehr trinken. Was machen sie also? Sie suchen den nächstbesten Ort, wo sie das machen können. Und das war die 20 Kilometer oder 20 Meilen entfernte Stadt Thurso im Norden. Und ihr erinnert euch, dass ich eingangs gesagt habe, bis 2012 war in Wick die nördlichste schottische Brennerei. Denn 2012 hat in Thurso die Wolfburn-Brennerei wiedereröffnet und war damit die nördlichste Brennerei Schottlands. Und diese Wolfburn-Brennerei, die gab es schon mal früher. Die wurde nämlich auch schon 1821 von Will Smith gegründet. Ja, bevor der dann beim Prince of Bel-Air und bei Men in Black mitgemacht hat, hat der eine Brennerei gehabt. Aber 1837 wurde die dann schon wieder geschlossen. Wahrscheinlich, weil er sich dann doch auf seine Schauspielkarriere konzentriert hat. Wurde halt einfach dann 16 Jahre später wieder geschlossen. Der hieß übrigens auch William Smith und nicht Will Smith. Aber ich fand den Vergleich ganz lustig. 1852 wurde die dann nochmal gekauft und auch nochmal geöffnet, aber auch da war die nur noch für ein Jahr auf. Das hat sich also dann nicht so richtig rentiert. Und wie gesagt, seit 2012 gibt es jetzt dort wieder eine Brennerei, eine Wolfburn-Brennerei. Und seitdem ist die Pulteney-Brennerei wieder nicht mehr die nördlichste, weil eben Wolfburn 20 Meilen nördlicher liegt. Gut, ja. Und in diese Stadt Thurso haben sich nun also am Wochenende die durstigen Bewohner der Stadt Wick begeben, wenn sie mal was trinken wollten. Und dieser alte Mann, von dem ich euch erzählt habe, der eben ein Interview gegeben hat und erzählt hat, wie das damals so war, hat auch davon erzählt, nämlich wie das dann gang und gäbe war, dass am Wochenende diese Züge von Wick nach Thurso gefahren sind und wie der Anblick so von diesen Zügen, wie da so die Atmosphäre war. Ich übersetze euch das mal so etwas frei, simultan. Er gibt nämlich zu bedenken, dass es in dieser Zeit in Zügen oder in den Wägen der Züge keine Toiletten gab. Man kann sich also vorstellen, dass dort viele Leute einfach auf dem Boden lagen, naja, dem, was man vielleicht, wenn man sehr besoffen ist, so von sich gibt, weil sie den Weg nach Hause, wo sie dann vielleicht eine Toilette hatten, nicht mehr geschafft haben und weil sie das auch gar nicht mitgekriegt haben, so besoffen wie sie waren. Also der Anblick scheint nicht ganz so toll gewesen zu sein, aber das war eben gang und gäbe. Man konnte im Wick nichts trinken und wenn man dann extra nach Thurso gefahren ist, um dort trinken zu können, dann hat man das halt auch anständig getan. Der Vorteil aber, wenn man nach Thurso gefahren ist, um sich dort zu betrinken, war, dass man das dort legal machen konnte, was natürlich noch eine andere Möglichkeit ist, um an Alkohol zu kommen. Zur Zeit der Prohibition ist natürlich der gute alte Schwarzgebrannte. Und natürlich gab es auch in Wick jemanden, der in der Prohibition schwarz gebrannt hat und der zu einer Stadtlegende geworden ist. Denn der gute Woolly Thompson, nicht Willy, sondern wirklich Woolly mit U, der hat im Prinzip 1922, genau in dem Jahr, als die Prohibition beschlossen wurde, angefangen, schwarz zu brennen. Warum gerade Woolly, fragt man sich da richtigerweise. Nun, Woolly war ein Experte. Er war nämlich im Ersten Weltkrieg Experte darin, Schützengräben auszuheben und diese so abzudecken und zu tarnen, dass die vom Feind nicht gesehen wurden. Absolute perfekte Voraussetzung, um eine schwarze Brennerei zu betreiben. Der wusste also, wie man Dinge gut einbuddelt und versteckt. Und genau dieses Wissen und Können hat er sich zunutze gemacht, um seine zwei Brennblasen, die er hatte, einzubuddeln und so zu verstecken, dass ihn 15 Jahre lang niemand gefunden hat. obwohl er nur 2 Meilen von der Polizeistation entfernt seinen Whisky gebrannt hat, hat ihn niemand entdeckt. Und dass er nach 15 Jahren 1937 entdeckt und dann festgenommen und ein halbes Jahr eingesperrt wurde, das ist auch nur deswegen passiert, weil wohl beim Brennvorgang im wahrsten Sinne des Wortes irgendwas Feuer gefangen hat und dann eben dort auf dem platten Land, wo sonst überhaupt nichts ist, wo er ja sehr gut getarnt war, auf einmal schwarzer Rauch aufgestiegen ist und man Flammen gesehen hat, wo halt eigentlich überhaupt gar nichts ist. Und damit hat er sich dann leider verraten. Da wusste man dann also, aha, hier ist irgendwas, und hat ihn beim Brennen gefunden, beziehungsweise beim schiefgegangenen Brennen gefunden, seine Brennerei gefunden und wie gesagt, ihn eingesperrt für ein halbes Jahr. Obwohl ich weiß ja nicht, wie die Gesetzeslage damals war, aber ich finde, wenn jemand 15 Jahre lang gegen die Prohibition verstößt und dann nur ein halbes Jahr eingesperrt wird, ich glaube, dieser Legendenstatus, den er in der Stadt hatte, der hat ihm da schon ordentlich in die Karten gespielt, dass er da ein relativ, also für mich zumindest, für mein Empfinden, sehr, sehr milde Strafe bekommen hat. Ja, aber zurück zur Paltney-Brennerei. Also natürlich hat auch so eine Brennerei ein Problem, wenn auf einmal beschlossen wird, hier gibt es jetzt keinen Alkohol mehr. Zu dieser Zeit, 1922, war allerdings schon das Blending natürlich, das hatten wir ja in der letzten Folge, das war schon lange erfunden, das kannte man schon. Und es war nicht nur erfunden, sondern das war auch, wie wir letzte Folge schon geklärt haben, sehr lukrativ. Damit konnte man sehr gut Geld verdienen, hat sich gelohnt, war alles tippitoppi. Und es hat gar nicht so lange gedauert. 2 Jahre, nachdem die Prohibition in der Stadt Wick in Kraft getreten ist und die Brennerei in Schwierigkeiten gekommen ist mit ihrem Whisky, mit der Whiskyherstellung und vor allem natürlich dem Verkauf des hergestellten Whiskys, kamen die bekannten Dewars and Sons Blender um die Ecke und haben die Brennerei gekauft. Denn die Idee dahinter ist ja gar nicht so doof. Denn man durfte natürlich in Wick Alkohol herstellen, man durfte ihn da halt bloß nicht verkaufen. Aber so ein Blender will den Alkohol ja auch nicht dort verkaufen, wo er ihn herstellt, sondern nimmt den hergestellten Whisky, verschneidet ihn mit anderen und verkauft ihn dann in den Großstädten. Das hat einige Jahre noch sehr gut funktioniert, aber dann ging es wie ganz vielen Brennereien in Schottland in den 30ern, ziemlich genau sogar 1930, ihr erinnert euch vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, Zeit der großen Depression, Black Friday. Da ist nicht nur die amerikanische Börse komplett krachen gegangen, sondern mit ihr auch ganz, ganz viele Brennereien in Schottland. Denn Amerika ist und war einer der wichtigsten Märkte für den Scotch Whisky. Und wenn der natürlich zusammenbricht, brechen auch die Brennereien zusammen. Und so musste auch die Paltney-Brennerei 1930 ihre Tore schließen. Die Prohibition in der Stadt Wick dauerte insgesamt wirklich 25 Jahre und damit doppelt so lange wie die in Amerika und wurde am 28.05.1947 beendet. Seitdem ist der 28.05. natürlich in der Stadt Wick so eine Art Feiertag, an dem immer gerne mal der eine oder andere Whisky gehoben wird, zusammen getrunken wird. Und 4 Jahre später, also 1951, hat dann auch die Paltney-Brennerei wieder eröffnet. Und seitdem brennt die Brennerei bis heute. Heute natürlich lange nicht mehr so rauchig und so kräftig und so wuchtig und ungestüm wie früher. Es gab oder gibt eigentlich immer noch die Debatte darüber, inwiefern man sozusagen das Meereswasser, die Meeresluft aus solchen Küstenbrennereien überhaupt wirklich im Whisky schmecken kann, inwiefern die Küstenluft und das Meereswasser überhaupt sozusagen Zugang zu dem Whisky hat. Bei der Paltney-Brennerei ist es sogar so, dass die Brennerei 250 Meter von der Küste entfernt steht. Also inwiefern da irgendeine Einwirkung überhaupt gegeben wird, ist mal dahingestellt. Aber es gibt ja ganz viele Brennereien, die das sozusagen für sich in Anspruch nehmen. Bei Bowmore zum Beispiel ist das ja auch so ein Ding, aber Bowmore, die hat ja ihr Warehouse Number One. Das ist ja das, wo eine Seite sozusagen des Lagerhauses wirklich auch die Kaimauer zum Meer ist und wo das Meer wirklich jeden Tag, jede Sekunde ständig gegen diese Lagerhauswand schlägt und sich das Salz des Meeres sich schon durch die Mauer durchdrückt. Und da hat man wirklich salzige Meeresluft im Lagerhaus. wie gesagt, bei der Paltney-Brennerei in den Distillery-Abfüllungen, in den Standard-Abfüllungen, die ich bis jetzt probiert habe, habe ich davon sehr wenig bis gar nichts gemerkt. Ich hatte einmal eine von der Scotch Malt Whisky Society, eine Abfüllung, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich hier salzige Meeresluft mit drin habe. Aber ich habe vor ein paar Tagen erst wieder eine andere Abfüllung von denen gehabt. Das war ein tropischer Früchtekorb, also da war von Salz wiederum überhaupt gar nichts zu merken und von Rauch schon gleich gar nicht. Es ist sehr unterschiedlich und ich habe von Old Paltney ehrlich gesagt noch nicht so viel probiert. Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung für die Folge nochmal ein bisschen belesen. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Abfüllungen von Paltney oder von Old Paltney. Ich bin vor allem jetzt über den Huddard gestolpert. Der wurde zum Beispiel in rauchigen Ex-Eiler-Fässern gefinisht. Das heißt, da hat man wieder eine Rauchnote ein bisschen drin. Also vielleicht will man hier an den alten rauchigen Charakter anknüpfen, indem man eben ehemalige Eiler-Fässer verwendet, um den Rauch wieder in den Whisky reinzuholen. Den finde ich sehr, sehr spannend. Der klingt sehr spannend und der ist mit 40 Euro auch gar nicht so teuer. Aber wie gesagt, also es gibt ganz schön viele unterschiedliche Abfüllungen von Old Paltney, die man sich wirklich mal angucken sollte. Damit sind wir dieses Mal hier auch schon am Ende dieser Folge und ich möchte die Folge ganz gerne mit einem sehr passenden Zitat beenden. Und zwar schreibt R.J. S. McDowell in seinem Buch The Whiskies of Scotland: "Es hat mich erstaunt, dass ein so guter Whisky in dieser trostlosen, windgepeitschten Fischerstadt an der Nordsee produziert werden kann." In diesem Sinne, erstaunt euch selber, probiert mal einen Old Paltney oder kommt einfach mal in eins meiner Tastings. Vielleicht habe ich da auch mal einen Old Paltney dabei demnächst. Ansonsten teilt mich gerne, kommentiert gerne, stellt mir gerne Fragen. Wir hören uns in der nächsten Folge von A Wee Free Dramcast. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slán je vás.